Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
90. Das ist erstmal ja nur eine recht hohe zweistellige Zahl. Aber wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, was 90 Jahre Lebenszeit bedeuten, wie viele Zeiten und Veränderungen und bedeutende Menschen und technische Erfindungen und viel mehr noch in so eine Lebenszeit fallen. Geboren in der Weimarer Republik, also geboren in einer Zeit, die die meisten von uns vermutlich mit Geschichtsunterricht verbinden. Dann kann man ein bisschen Ehrfurcht erfahren bei 90 Jahren, würde ich behaupten. Der Philosoph Jürgen Habermas wird heute 90. Glückwunsch. Bedeutende Menschen fielen natürlich nicht nur in seine Lebenszeit, sondern er selber ist so einer. Man kann heute viele Würdigungen finden, die ihn einen der bedeutendsten Denker dieses Landes nennen und mehr davon. An Habermas kommt natürlich auch eine weit, weit jüngere Philosophin nicht vorbei. Marie-Louisa Frick, sie lehrt an der Universität Innsbruck. Guten Tag, herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Wenn man bisher sagt, klar, Habermas, den Namen kenne ich, aber da hört es eigentlich schon auf. Wie sortieren Sie ihn einigermaßen kurz für alle, denen das so geht?
Habermas ist ein Gigant des Denkens und ich würde sagen, er ist nicht nur einer der bedeutendsten deutschen Philosophen, sondern auch global gesehen eine der wichtigsten Stimmen. Und für viele vielleicht eine Hürde ist sein umfassendes Schaffenswerk und auch ein bisschen die sehr anspruchsvolle Sprache, die sehr wissenschaftlich gehalten ist. Nichtsdestotrotz glaube ich und würde auch den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, einfach mal vielleicht mit einer Einführung beginnen oder sich dann selbst daran wagen, diese Texte zu studieren. Man liest sie immer mit Gewinn, auch dort, wo man mit ihm nicht übereinstimmt.
Da sind wir mitten schon in einem interessanten Thema für ihn, wo man nicht übereinstimmt. Ein Buch von Ihnen heißt Zivilisiert streiten. Da heißt es quasi, Demokratie funktioniert auch ohne Einigkeit. Bei Habermas, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es aber zeitweise ja sehr viel gerade um den Konsens, um das Zueinanderfinden, das Miteinander und gemeinsam das beste Argument am Ende finden. Denken Sie da also grundlegend anders als Habermas? Ist Ihnen da zu viel Konsens bei ihm?
Ich würde sagen, nicht grundlegend anders, aber ich differenziere noch einmal in meinem Denken ein bisschen, wo brauchen wir den Konsens und wo können wir ihn vielleicht gar nicht erwarten. Wir brauchen ihn dort, wo es um die Grundlagen unseres Gemeinwesens geht, zum Beispiel den demokratischen Rahmen, eine Verfassungsordnung. Dort sollten wir doch bitte einig sein, um uns dann hier in diesem Rahmen dann auch unterschiedlich zu begegnen mit Ansichten, wie wir einzelne Fragen lösen. Mein Problem mit dem Konsensideal, auch Habermas deliberativer Theorie, ist, dass wir diesen Konsens nicht voraussetzen können in einer wirklich pluralistischen Gesellschaft und ihn auch zugleich gar nicht brauchen. Ja, wir haben mit dem demokratischen Prinzip eine mindestens ebenso gute, taugliche Rechtfertigungsbasis. Und dieses demokratische Prinzip ist das Mehrheitsprinzip, das nur gerechtfertigt werden kann, weil die Minderheit immer auch noch die Rechte hat, zu versuchen, zur Mehrheit zu werden.
Und müssen wir uns nicht aber trotzdem auch irgendwie in der Demokratie, damit die funktioniert, eben auf irgendetwas einigen können? Also doch irgendwie einen Konsens finden? Vielleicht nicht alle zu 100%, aber eben doch ein größerer Teil?
Wie gesagt, bei den Grundlagen sehr wohl, aber ich würde sagen, das, was Habermas hier betont hat, und ich glaube, das ist aktueller denn je, die Bedeutung von Überlegung öffentlicher, von Gründen, die ausgetauscht werden, von Argumenten, das ist für eine lebendige Demokratie unverzichtbar. Und da können wir auch vielleicht kritisch fragen, wo finden wir das heute noch? Wo finden wir Öffentlichkeiten, wo nicht nur reflexhaft, ritualisiert Standpunkte ausgetauscht werden, sondern wirklich spontan, lebendig, deliberiert wird.
Was würden Sie denn sagen? Wo gibt es sowas?
Ich hoffe noch an Universitäten, aber ich bin mir nicht sicher, ob darüber hinaus noch viele Orte, die größere und nicht nur kleine Teilöffentlichkeiten sind, dafür zur Verfügung stehen. Auch in den Zeiten der digitalen Kommunikation sind die Überlegungen von Habermas und auch sein Plädoyer für vernünftige Regeln des Diskurses sehr, sehr wichtig.
Also vernünftig streiten auf jeden Fall, wenn denn streiten. Was heißt denn entweder Konsens oder auch das zivilisierte Streiten gerade praktisch, alltagsphilosophisch vielleicht in dieser Zeit, wo ja nicht wenige sagen, wir haben gerade sowas wie einen Graben politisch zwischen rechts und links, aber auch einen, den viele Menschen im Alltag erleben, Unvereinbarkeiten, Sachen, von denen man unbedingt nicht abrücken will. Wie würden Sie da quasi den Weg herbeistreiten?
Ein altes philosophisches Rezept ist der sokratische Dialog, wo ich mit Gegenfragen, auch mit freundlichen Gegenfragen versuche, das Gegenüber etwas zu bewegen in seinen Standpunkten und hier auch etwas zu irritieren und auch mich der Gefahr auszusetzen, selbst irritiert zu werden. Dort, wo Menschen sprachlos sind, wo sie sich nicht artikulieren können, dort ist die Gefahr, dass solche Gräben auch zwischen politischen Fraktionen, Fronten sich vertiefen, besonders groß. Daher ist es mir ein Anliegen, auch in meiner Arbeit, speziell auch bei jungen Menschen, diese Fähigkeiten auch zu stärken, mit Argumenten umgehen zu können, sie zu gewichten, zu prüfen und selbst auch für sich zu denken, was ist denn jetzt ein gutes Argument? Und dann, glaube ich, ist es nicht so, wie Habermas sagt, das beste Argument wird sich mir quasi zwanglos aufdrängen. Ich komme gar nicht drum herum. Da braucht es schon ein bisschen mehr. Da müssen wir mehr üben.
Fehlt da gerade bei diesem sozusagen zwanglosen Argument, bei dem, was sich quasi sozusagen so logisch richtig gut ergibt, auch so ein bisschen die Erkenntnis, dass da auch Gefühle mitspielen, die Habermas vielleicht zu sehr ausblendet?
Ja, das ist eine Diskussion auch in der Rezeption von Habermas Schaffen. Und ich würde sagen, ja, der Mensch ist nicht nur ein Vernunftwesen. Das ist eine Tradition der Aufklärung, hier eine stärkere Betonung auch zu setzen. Aber die Menschen, die sich in einem Diskurs, auch wenn er jetzt ideal sich vorstellt, versammeln, sind eben Persönlichkeiten. Die haben ihre Erfahrungen gemacht, ihre Prägungen erworben, die haben ihre Leidenschaften, Kränkungen. Und das, was uns motiviert, das wissen wir seit Hume, glaube ich, sind nicht Einsichten in rationale Standpunkte oder Überzeugungen, sondern sind Gefühle. Und das ist in der Politik oft etwas, was unterschätzt wird.
Jetzt spricht Habermas auch, Sie haben Digitalisierung vorhin schon angesprochen, Habermas auch von so einer zersplitternden Gesellschaft, von Kommunikationsinseln im Internet. Sind das ein bisschen vielleicht auch Bedenken, die drinstecken in diesem Lebensalter, dieser Erfahrung, dieser älteren Philosophengeneration? Denken Sie da als junge Philosophin anders drüber nach?
Nein, diese Diagnose mit den Inselchen, die hier entstehen und sich auch durch zunehmende Wassermengen zwischen diesen Inseln auch abschotten, die teile ich schon auch. Ich sehe aber, dass es gewisse Vorteile hat, die moderne Kommunikationswelt, weil wir sie auch zu anderen Zwecken nützen können, speziell zum Informationsaustausch und Erwerb. Aber wenn es wirklich um Debatten geht, da ist das Internet oft nicht der richtige Ort.
Sagt Marie-Luisa Frick. Sie ist Philosophin an der Universität Innsbruck und wir haben heute gesprochen anlässlich des 90. Geburtstags von Jürgen Habermas. Frau Frick, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.